SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Nachdem es gestern nicht geklappt hat, wollen russische und ukrainische Regierungsvertreter heute in Istanbul ihre Verhandlungen starten, ohne die Präsidenten Putin und Zelensky. Die Türkei und die USA sollen vermitteln. Auch US-Außenminister Rubio wird dabei sein, wie ARD-Korrespondent Uwe Lüb berichtet.
In welcher Form die USA in die Verhandlungen eingreifen werden, ist unklar. Rubio hatte zuvor im türkischen Antalya gesagt, die USA hätten keine hohen Erwartungen an die Gespräche heute. Am Abend ist zudem der türkische Außenminister Fidan mit der russischen Delegation zusammengekommen. Heute spricht er nach Angaben des Außenministeriums im Beisein der USA-Vertreter auch mit den Ukrainern. Gestern haben sich Repräsentanten Russlands und der Ukraine gegenseitig Vorwürfe gemacht. Selenskyj sagte, die russische Delegation sei zu niederrangig.
Russland muss laut Bundeskanzler Merz mit weiteren EU-Sanktionen rechnen. Im ZDF sagte Merz am Abend, das nächste Paket sei in Vorbereitung. Gleichzeitig verteidigte er die Maßnahme als ein wichtiges Mittel, um Kreml-Chef Putin zum Verhandeln zu zwingen. Es müsse sowohl auf der militärischen als auch der diplomatischen Seite alles versucht werden, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Auch der britische Premierminister Starmer fordert nach der Absage von Russlands Präsident Putin zu den Gesprächen in Istanbul Konsequenzen. Wenn Russland nicht an den Verhandlungstisch komme, müsse Putin den Preis dafür zahlen, sagte Starmer am Abend in der albanischen Hauptstadt Tirana. Die Europäische Union hatte bereits vorgestern weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Die treten am Dienstag in Kraft und richten sich gegen Schiffe der russischen Schattenflotte. Nach einem israelischen Angriff hat am Abend ein weiteres Krankenhaus im Gazastreifen den Betrieb eingestellt. In der Klinik in Khan Yunis wurden unter anderem Krebskranke behandelt. Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, das Gebäude sei schwer beschädigt worden und nicht mehr länger funktionsfähig. Alle verbliebenen Klinikmitarbeiter seien evakuiert worden. Damit gibt es für die rund 2 Millionen Palästinenser im Küstenstreifen nur noch eine Klinik, die in Betrieb ist. In einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York hat die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ihre Vorschläge zur Stärkung und Reform der Vereinten Nationen vorgestellt. Sie will ab September Präsidentin der UN-Vollversammlung werden. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Annalena Baerbock wäre erst die 5. Frau in 80 Jahren, die das protokollarisch höchste Amt der Vereinten Nationen ausübt. Nicht zu verwechseln mit dem politisch wichtigeren Job des UN-Generalsekretärs. Baerbocks Wahl am 2. Juni gilt als sicher, zumal es keine Gegenkandidaten gibt. In ihrer Bewerbungsrede machte Baerbock deutlich, dass sie das auf ein Jahr begrenzte Amt nicht nur zeremoniell als Sitzungsleiterin ausüben will. In der gegenwärtigen Krise der Vereinten Nationen durch politischen und finanziellen Druck sehe sie auch eine Chance. Baerbock kündigte an, die Vereinten Nationen durch mehr Effizienz und Transparenz zu stärken. Gleichzeitig versprach sie ehrlicher Vermittler und einende Kraft für die 193 Mitgliedstaaten zu sein.
Bauministerin Huberts will mit einem Bündel an Maßnahmen die Wohnungsmisere bekämpfen. Innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit will sie einen Gesetzentwurf für einen sogenannten Wohnungsbau-Turbo vorlegen. Im Bundestag sagte die SPD-Politikerin, Wohnraum müsse bezahlbar bleiben, von der Auszubildenden bis zum Rentner.
Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Und das sagt irgendwie jeder, aber für mich ist es keine Floskel. Wohnraum muss bezahlbar sein. Wohnen ist zu teuer und das treibt uns als Gesellschaft auch auseinander. Ich will deswegen, dass wir mehr bauen und ich will, dass wir preiswerter und nachhaltiger bauen.
Belgien will doch weiter auf Kernenergie setzen. Das Parlament in Brüssel stimmte am Abend dafür, die Laufzeiten der bestehenden Atomreaktoren zu verlängern. Vorgeschlagen hatte das die rechtsnationalistische Regierungspartei. Aktuell gibt es in Belgien 4 Atomkraftwerke. In den nächsten Jahren sollen weitere dazukommen, so der Plan. Ursprünglich hatte die belgische Regierung angekündigt, die Anlagen noch dieses Jahr abzuschalten. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Skandinavien ihre erste Niederlage kassiert. Die DEB-Auswahl unterlag der Schweiz am Abend mit 1:5. ARD-Sportreporter Burkhard Hupe fasst die Highlights zusammen.
Das war eine echte Bauchlandung für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Mit 1:5 verliert sie auch in dieser Höhe verdient gegen eine Schweizer Mannschaft, die vor allen Dingen im zweiten Drittel wie entfesselt Eishockey spielte. 4 Tore allein im Mittelabschnitt für die Schweizer. Der beste deutsche Spieler war einmal mehr der Torhüter Matthias Niederberger, heißt er. Aber er konnte eben nicht verhindern, dass die laufstarken Schweizer, die mit unglaublich viel technischem Geschick unterwegs sind, hier die Chancen wirklich in Serie herausspielten. In Deutschland kam kurz vor der Schlusssirene noch zum Ehrentreffer durch Michaelis. Das war es dann aber auch und das war unterm Strich zu wenig bei dieser WM. Deutschland unterliegt der Schweiz mit 1:5.
Die Vorrundengegner der deutschen Handballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr stehen fest. Die DHB-Auswahl trifft auf Spanien, Serbien und Österreich. Bundestrainer Gislason sprach nach der Auslosung im dänischen Herning von einer sehr ausgeglichenen Gruppe. Sollte Deutschland die Vorrunde überstehen, könnte in der Hauptrunde bereits Weltmeister Dänemark warten. Die Handball-EM findet in Skandinavien statt und startet nächstes Jahr Mitte Januar. Beim Treffen des Weltfußballverbandes in Paraguay haben mehrere Verbandschefs den Saal verlassen, und zwar aus Protest gegen FIFA-Boss Infantino. Der war viel zu spät gekommen, weil er US-Präsident Trump auf dessen Nahostreise begleitet hatte. Lena Bergmann.
Mehr als 3 Stunden hatte der Gastgeber Gianni Infantino die Delegierten in Asunción warten lassen. Dann eröffnete der FIFA-Präsident den Kongress mit einer kurzen Entschuldigung. In den Gesprächen mit führenden Politikern und Wirtschaftsvertretern im Nahen Osten sowie mit US-Präsident Donald Trump sei es wichtig gewesen, den Fußball zu vertreten, so Infantino. Nach seiner Rede blieben die Plätze an Infantinos Seite auffällig leer. Einige europäische Mitglieder des FIFA-Rates, darunter auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, kehrten nicht mehr aus ihrer Kaffeepause zurück. Und auch im Plenum blieben zahlreiche Stühle leer. Abseits des Protests hatte der FIFA-Chef jedoch die Argumente und auch Wählerstimmen auf seiner Seite, denn laut Prognose will die FIFA ihren Umsatz bis 2026 im Vergleich zum letzten WM-Zyklus verdoppeln.
Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat mit seinem neuen Verein FC Barcelona vorzeitig die spanische Meisterschaft gewonnen. Die Katalanen siegten am Abend im Stadtderby gegen Espanyol mit 2:0. Und liegen damit uneinholbar an der Tabellenspitze. Überschattet wurde die Partie von einem Vorfall kurz vor Anpfiff. Ein Auto war in der Nähe des Stadions in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden 15 Personen verletzt. Laut Polizei handelte es sich um einen Unfall. Eine ältere Autofahrerin hatte wohl die Kontrolle über ihren Wagen verloren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's wieder teilweise Sonne und teilweise dichte Wolken. Auch der Wind bleibt spürbar und kühl. Maximal 15 Grad bekommen wir in Titisee-Neustadt und bis zu 22 Grad in Mainz. Am Wochenende wird's ähnlich, teilweise viel Sonne, teilweise aber auch Wolken. Vor allem in Württemberg sind vereinzelte Schauer möglich. Und das Ganze bei ähnlichen Temperaturen.
SWR aktuell, Hintergrund.
Wie viel Geld können eigentlich die Städte ausgeben für die Renovierung von Schwimmbädern oder Bibliotheken oder für neue Straßen? Die Frage klingt vielleicht etwas anschaulicher als die Frage, wie geht's den Kommunalfinanzen? Wie auch immer man die Sache nennt, ums Geld der Städte und Kommunen geht es in unserer Serie diese Woche. Vor allem deshalb, weil die neue Bundesregierung ja Milliarden neuer Schulden gemacht hat, damit all diese Dinge demnächst leichter und besser bezahlt werden können. Heute möchte ich nun darüber reden mit Tobias Henze, Ökonom vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, dem IW in Köln. Und ich habe ihn gefragt, wenn jetzt Milliarden Euro investiert werden, dann stellt sich natürlich die Frage, wie nachhaltig das Ganze ist. Wo würden Sie sagen, Herr Henze, das Geld fließt eher in Einmaleffekte und wo ist das wirklich nachhaltig? Und die Kommunen können auch die Kosten etwa für Wartung und Erhaltung stemmen.
Der Bedarf bei den Kommunen ist unheimlich groß. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Es geht um Schulen, es geht um andere öffentliche Gebäude. Und da stellt sich die Frage, ja, wo soll man zuerst anpacken? Und in der Tat stellt sich die große Aufgabe für die Kommunen, auf der einen Seite aufzuholen, was in der Vergangenheit verpasst wurde, zum Beispiel Schultoiletten zu sanieren und gleichzeitig nach vorne zu blicken, also die Infrastruktur modern zu machen, um eben auch wieder private Investitionen zu ermöglichen.
Und wie kriegt man das hin, da die richtige Mischung zu finden?
Die Sondervermögen, das muss man ganz klar sagen, wird dafür alleine nicht ausreichen. Denn insgesamt geht es zwar um 500 Milliarden Euro, ein riesiger Batzen, Aber für Länder und Kommunen sind davon eben nur 100 Milliarden Euro über 12 Jahre vorgesehen. Und wenn man sich dann die vielen Kommunen in Deutschland anschaut, dann kann man sich schon schnell vorstellen, dass für die einzelne Kommune gar nicht so viel übrig bleiben wird. Von daher geht es nicht nur darum, das Geld aus dem Sondervermögen zu verwenden, sondern es geht auch darum, die Kommunalfinanzen wieder zu korrigieren, stabiler auszugestalten, damit die Kommunen aus eigener Kraft eben investieren können. Und gerade der Erhalt von öffentlichen Gebäuden, also diese Erhaltungsinvestitionen, die sind Aufgaben, die aus laufenden Einnahmen finanziert werden sollten, also aus Steuereinnahmen.
Wenn wir nochmal bei dem Sondervermögen bleiben, im Idealfall fließt ja jetzt dieses investierte Geld dann irgendwann als Wohlstandsgewinn zurück in Form von mehr Beschäftigung, zum Beispiel Sozialabgaben, Steueraufkommen, möglicherweise mehr Fähigkeiten der Kommunen in Infrastruktur instand zu halten, möglicherweise auch Firmengewinnen, die dann wiederum investiert werden. Auf wie starke Effekte kann man da hoffen?
Wichtig ist zunächst, dass das Geld entsprechend auch investiert wird, sodass eben zukünftig mehr Unternehmen sich ansiedeln, dass mehr Menschen sich ansiedeln, dort wohnen, dort arbeiten und auch eine gute Kinderbetreuung zum Beispiel zur Verfügung steht. All das ist wichtig, um wirtschaftliche Dynamik eben anzuregen. Und wenn das alles klappen sollte, dann kann man ungefähr schätzen, dass jeder 5. Euro zurück in die Staatskasse fließt. Das heißt also, wenn der Staat 100 Euro ausgibt, dann kommen 20 Euro ungefähr über Steuern und Abgaben zurück.
Dass auf einen Schlag viel Geld zur Verfügung steht, so wie jetzt bei diesem Sondervermögen oder diesen Sonderschulden, je nachdem, wie man es nennen will, das kommt nicht so oft vor, aber es ist auch nicht das erste Mal. Was kann man denn aufgrund von Erfahrungen mit vergangenen Projekten abschätzen, wo dieses Geld mutmaßlich besonders gut verwendet wäre?
Das Positive an der Geschichte mit dem Sondervermögen ist, dass allen Beteiligten klar ist, jetzt haben wir die Möglichkeit, etwas zu tun. Jetzt können wir eine Art Aufbruchstimmung erzeugen, um wirklich bei den Investitionen voranzukommen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, dass nicht alles auf einmal gehen kann. So viele Kapazitäten haben die Unternehmen in Deutschland überhaupt nicht. Das bedeutet also, wir müssen eben über die kommenden Jahre einen Plan erstellen und die Kommunen müssen einen Plan erstellen, was zuerst angegangen werden soll, was noch ein bisschen Zeit hat. Und gerade bei der Verkehrsinfrastruktur dauert es immer mehrere Jahre, bis man das Ergebnis sieht. Also erst kommt die Baustelle und dann kommt die bessere Straße. Von daher dauert es einfach etwas, bis wir hier die Erfolge sehen können.
Sagt Tobias Henze, Ökonom vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, dem IW in Köln.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In der albanischen Hauptstadt Tirana treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Nach dem Willen der EU soll Europa durch das Treffen stärker zusammenrücken. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Mit geschickter Diplomatie hat es Albaniens Regierungschef Edi Rama geschafft, das Großereignis in sein Land zu bringen, das mit nicht einmal 2,5 Millionen Einwohnern seit langem auf einen EU-Beitritt wartet. Nun aber rückt Albanien mehr in den Fokus, wie auch andere Westbalkanstaaten. Bei dem Treffen sind die 27 EU-Staaten also nicht unter sich. Das Ziel? Mehr Geschlossenheit gegen Bedrohungen von außen in Europa. Auch mit den Staaten, die noch nicht in der EU sind, wie Albanien, oder nicht mehr wie Großbritannien oder mit den Staaten, die gar nicht in die EU wollen, wie die Schweiz. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird erwartet, er dürfte sich politischen Rückhalt erhoffen für seinen Kurs gegen Russland. Für Bundeskanzler Merz ist es der erste große Gipfel, bei dem es auch um neue militärische Stärke in Europa gehen soll.
Weggeworfene Zigarettenkippen vergiften Gewässer und Tiere und richten Schäden an. Darauf macht die Organisation Rhein Cleanup auch dieses Jahr wieder aufmerksam, und zwar mit der sogenannten Kippenwoche. Die startet heute. Einzelheiten dazu von SWR Aktuell-Reporterin Andrea Kaltheier.
Jeder, der möchte, kann da ab heute mitmachen beim Zigarettenkippen aufsammeln. In Koblenz ruft die Wählergruppe Schengel dazu auf, und gesammelt werden kann in der gesamten Stadt, also am Rhein oder am Moselufer etwa. Die Zigarettenstummel kommen in Plastikwegwerkflaschen und werden in einer Woche am Schengelbrunnen abgegeben. Dort sollen sie dann zusammengezählt werden, um auf das Problem des Kippenwegwerfens aufmerksam zu machen. Laut Rhein Cleanup sind in Zigaretten mehr als 7000 Schadstoffe enthalten und eine einzige Kippe in der Natur verseucht etwa 40 Liter Grundwasser.
Im Ahrtal beginnt am Morgen der Abriss der katholischen St. Andreaskirche in Ahrbrück. Kirche und Pfarrhaus waren bei der Flutkatastrophe 2021 schwer beschädigt worden. SWR aktuell Reporter Martin Gärtner.
In Ahrbrück und Umgebung wird seit Jahren sehr emotional über den geplanten Abriss diskutiert. Eine Bürgerinitiative hatte versucht, die Andreaskirche zu retten. Dekan Peter Strauch bittet die Bürger, die Bauarbeiter heute nicht zu behindern und nicht zu beleidigen. Das Pfarrhaus war bereits in der vergangenen Woche von einem Bagger abgerissen worden. Die St. Andreaskirche steht in Ahrbrück direkt am Ufer der Ahr. Schon beim Hochwasser 2016 war sie überflutet worden und musste laut Bistum für 24.000 Euro renoviert werden. Bliebe die Kirche erhalten, sei bei künftigen Hochwassern mit weiteren Schäden und Gefahren für Menschen zu rechnen, erklärte das Bistum Trier.
Die Stadt Freiburg will städtische Daten für alle nutzbar machen mithilfe einer neuen digitalen Plattform. Die nennt sich Datenraum Freiburg und startet heute. Sie ist ein bundesweites Pilotprojekt, erklärt SWR aktuell Reporterin Paulina Flath.
Auf einen Blick erfahren, wie die aktuelle Verkehrslage oder die Luftqualität in der Stadt ist, wie voll die Parkhäuser oder wie alt die Menschen in den Freiburger Stadtteilen sind. Das alles soll auf einer einzigen zentralen Plattform möglich sein. Sie soll unter anderem Forschungsprojekte unterstützen und Bürgerinnen und Bürgern Informationen liefern. Auch der Verwaltung sollen die Daten helfen, beim Planen oder um Dienstleistungen zu verbessern. Künftig sollen auch Daten der Uniklinik von Hochschulen oder Unternehmen eingebunden werden. Für das Pilotprojekt zahlen Bund, KfW-Bank und Stadt Freiburg zusammen fast 13 Millionen Euro.
In Friedrichshafen treffen sich ab heute wieder Oldtimer-Fans. Zum 16. Mal zeigt die Klassikwelt Bodensee bis Sonntag alte Schätzchen, die noch fahren, schippern oder fliegen. Was da alles zu sehen ist, berichtet Viktoria Klausnitzer.
Spektakuläre Luftakrobatik von alten Doppeldeckern, historische Fahrzeuge zu Lande und auf dem Wasser sowie jede Menge Zubehör für die Fans von Oldtimern. Auf der Klassikwelt Bodensee präsentieren in 11 Messehallen rund 300 Aussteller ihre Old- und Youngtimer. Bei der Sonderausstellung Classic Cars in Black and White geht es laut Messe Friedrichshafen besonders edel zu. Dort werden nur schwarze und weiße Oldtimer gezeigt. Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr ist das Sunset am See. 125 Jahre nach dem Flug des ersten Luftschiffes fahren 125 Oldtimer bei Sonnenuntergang vom Messegelände zur Friedrichshafener Uferpromenade. An den drei Messetagen erwarten die Veranstalter der Klassikwelt Bodensee insgesamt rund 36.000 Besucher.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundestagswahlverlierer wollen raus aus der Krise. Die FDP sucht einen neuen Weg und nach einem neuen Selbst. Doch über alledem schwebt der Geist der Vergangenheit, stellt unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann fest.
Die FDP will den Neuanfang mit frischen Gesichtern an der Spitze. Mit dabei eine Baden-Württembergerin, die KI-Unternehmerin Nicole Büttner, designiert sie Generalsekretärin. Sie will die Partei zur modernsten Deutschlands machen. Oha, wenn da mal nicht der Geist der Vergangenheit dazwischen grätscht. In Form von, vielleicht erinnern Sie sich, Christian Lindner war bis vor kurzem Parteichef und Finanzminister. Mittlerweile ist er Vollzeitpapa, aber eben nicht mehr lange. Der Liberale braucht Freiheit. Lindner will wieder arbeiten als Redner und Autor. Lang hat die Phase der Einkehr und Läuterung also nicht gedauert. Der Hüter der Schuldenbremse ist zurück und wird sich als wirtschaftsliberale Speerspitze einen neuen Weg ins Rampenlicht bahnen. Dabei hätten die Liberalen noch einen Neustart bitter nötig. Andererseits, auch der designierte Parteichef Christian Dürr steht nicht wirklich für den Wechsel. Und das liegt nicht nur am gleichbleibenden Vornamen. Neuanfang oder Stillstand? Das ist die Frage des heute beginnenden Parteitags. Eins ist sicher, Christian Lindner werden wir so schnell nicht los.
Gedanken von Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.